Woche gehören zusammen. Deswegen haben wir auch den Predigttext hat von 1 begonnen und nicht erst von 5, was eigentlich der Text von heute wäre, 5 bis 8, sondern der Abschnitt 2 bis 8 gehören jedenfalls zusammen und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, aber das werden wir dann dem Mauritz überlassen, das aufzuklären. Es ist nicht so, dass Jakobus sagt, okay, jetzt habe ich euch ein bisschen was über Prüfung und Anfechtung gesagt und jetzt sage ich euch ein bisschen was über Weisheit. Na, die Dinge gehören zusammen. Und ich würde heute gern mit euch durch drei Fragen gehen und hoffentlich können wir sie auch beantworten. Drei Fragen, die wir an den Text stellen. Weil wir haben eine klare Anweisung im Vers 5, bitte er Gott, wir sollen Gott bitten. Und jetzt kommen die Fragen, wofür sollen wir bitten? Okay, das ist jetzt vielleicht noch relativ simpel, um Weisheit steht ja da. Wenn einem aber und von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn Weisheit? Was ist denn die Weisheit, von der Jakobus da hier spricht? Und wenn wir von biblischer Weisheit reden, ist nicht Intelligenz gemeint oder Wissen gemeint. Intellekt ist was, was Gott unterschiedlich zuteilt. Und die Frage, ob ich intelligent bin oder nicht, hat nichts mit der Frage zu tun, ob ich weise bin oder nicht. Es gibt Menschen, die wirklich sehr einfach gestrickt sind, aber sehr weise sein können. Und hochintelligente Menschen, die völlig unweise sind. Das kann es also nicht sein. Es kann auch nicht Wissen sein. Das können wir uns aneignen. Wir lesen ja aber hier, wir sollen darum bitten. Und das wäre natürlich oft einmal praktisch, ja, zu beten und wir haben Wissen. Und ich kann mich schon auch erinnern an meine Schul- und Studentenzeit, dass ich oft einmal um Wissen gebetet habe vor einer Prüfung. Herr, schenk mir, dass mir das einfällt, was ich nicht gelernt habe. Wissen hilft, versteht es mich da nicht falsch und wir werden da noch einige Male vorbeikommen, wie sehr Wissen helfen kann in diesen Situationen. Aber letztlich ist es auch nicht das, was gemeint ist. Biblische Weisheit bedeutet, Gott und die geistliche Realität vor Augen zu haben und entsprechend zu handeln. Gott und die geistliche Realität vor Augen zu haben und entsprechend zu handeln. Zusammengefasst könnte man sagen, als Schlagworte, Gott, seine Wirklichkeit leben. Gott erkennen, seine Wirklichkeit, die geistliche Realität erkennen und danach leben, danach handeln. Und das zieht sich durch unser und soll sich durch unser ganzes Leben ziehen. Von den großen Entscheidungen, wo es um Ausbildung, um Arbeitsplatz, um Wohnort, um Partnerwahl geht, bis hin zu diesen ganz alltäglichen kleinen Situationen. Von den Entscheidungen, die unter großem Druck getroffen werden, bis hin zu den Entscheidungen, wo das Wasser ganz glatt ist, wo es kein richtig und kein falsch gibt vielleicht. Doch diese Entscheidungen und diese Handlungen sind immer bloß Ausfluss oder Ergebnis und bringen das zutage, ob wir weise sind oder nicht. Und Jakobus greift dieses Thema später in seinem Brief noch einmal auf. Er kommt ja in seinem Brief immer wieder an den gleichen Themen vorbei. Und wir lesen im dritten Kapitel in Vers 13, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er es auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Also Weisheit bleibt nicht ohne Taten. Und das ist der dritte Begriff in unserem Titel, ja, Leben. Das, was wir wissen, das, was wir erkannt haben, was wir glauben, sollen wir auch leben. Es zieht sich ja durch den ganzen Jakobusbrief dieses Motto sozusagen, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Und Jakobus geht es eben in unserer heutigen Stelle um diese Weisheit, die wir in Prüfung und Anfechtung und Versuchung brauchen. Weil dort, genau dort, trennt sich die Spreu vom Weizen. Dort wird unser Handeln darauf geprüft, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Dort haben wir vielleicht einen Impuls, aus unserer alten Natur heraus anders zu reagieren. Aber wenn wir dort so reagieren, wie Gottes Wille es beschreibt, dann ist es ein Zeugnis. Dann verändert sich was in uns. Und für andere wird es sichtbar. Und genau deswegen ist es wichtig, in solchen Situationen Weisheit zu haben. Oder wie wir es von Gerhard letzte Woche gehört haben, die richtige Perspektive zu haben. Und das heißt eben, zum einen Gott vor Augen zu haben. Und damit kommen wir zum ersten Punkt unseres Titels, Gott. Und gleich in Vers 5 wird uns Gott ein bisschen vor Augen gestellt von Jakobus. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ein Gott, der gerne gibt, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, oder? Und ein Gott, der keine Vorhaltungen macht, noch eine bessere Nachricht. Was für ein liebender Vater, den wir da haben. Ich habe 3 Kinder und die sind gerade so in einem speziellen Alter, wobei die sind, glaube ich, immer in einem speziellen Alter, wenn es darum geht, ihre Eltern auf die Palme zu bringen. Und da geht man oft einmal die Geduld aus. Und wenn so diese Fragen kommen, warum, oder was, wie, wer, warum, und Papa hilf, Papa du, Papa mach, irgendwann geht man dann oft einmal die Geduld aus. Und da ist es einfach schön zu wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, zu dem wir auch zum 500. Mal kommen können. Und er nicht sagt, nicht schon wieder. Aber Gott ist so viel mehr. Er ist absolut souverän. Er ist der Schöpfer des Universums. Das haben wir gelesen und gesungen im ersten Lied oder in dem zweiten. Ohne ihn ist nichts. Alles geschieht in seinem und durch seinen Willen. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist gütig. Und da gibt es noch viel mehr über Gott zu sagen. Und da ist das, wo unser Wissen helfen kann, wo das, was wir über Gott wissen, in der Situation dann gut ist, parat zu haben. Und es gibt dann noch diese geistliche Realität, der zweite Punkt, die Wirklichkeit, in der wir leben. Es gibt etwas, das über dieses Leben hinausgeht, was Größeres. Weil jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Das beginnt jetzt schon und setzt sich fort bis in die Ewigkeit. Unser Leben endet nicht mit unserem Tod da hier, sondern wir werden ewig leben. Wir haben eine neue Identität in Christus. Das ist, was wir im Epheserbrief gehört haben und wiederholt haben. Wer wir sind. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Wir sind vom Tod freigekauft durch das Opfer Jesu. Unaussprechliche Freude liegt vor uns. Und eine unerschütterbare Hoffnung haben wir jetzt schon. Unglaublich. Und weil Paulus das alles verstanden hat und weiß, wie wichtig das ist für uns zu wissen, hat er das aufgeschrieben im Epheserbrief, im ersten Kapitel. Und da lesen wir in den Versen 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott, der Herr unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, da wird Gott vorgestellt als der, der ist, euch den Geist der Weisheit, da ist die Weisheit, und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt, Gott vor Augen zu haben, Gott zu sehen, Gott zu erkennen. Wir haben gesungen, Herr, öffne du mir die Augen des Herzens. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe, das, was in der Zukunft schon für uns bereit liegt und wir jetzt schon haben, er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Gott, zum heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Der Heilige Geist in uns. Das ist geistliche Realität, das ist die Wirklichkeit, die wir jetzt nicht sehen, die wir vielleicht nicht so greifen können. Aber mit den Augen unseres Herzens können wir sie sehen. Und das will auch erbeten sein, wie wir es ja in unserer Stelle auch lesen. Bete um Weisheit. Und Paulus betet da ja auch für die Epheser und auch letztlich für uns. Und wenn wir das vor Augen haben, dann verändert sich unsere Situation oder unser Fokus auf die Situation. Unser Blick wendet sich zu Gott, auf unsere Zukunft, auf das, was vor uns liegt. Dann gibt es einen Perspektivenwechsel, von dem wir von Gerhard letzte Woche gehört haben. Und durch diese geänderte Perspektive und mit Gottes Hilfe, die er uns schenkt, werden wir die Prüfung bestehen, werden wir der Versuchung widerstehen, werden wir im Leiden ausharren, ohne verbittert zu werden. Und schließlich, wie wir es dann in Vers 12 lesen, in Jakobus, im ersten Kapitel, den Siegeskranz abholen. Wir werden dann Gottes Willen erkennen und ihn tun können, wenn uns bewusst ist, dass es das Beste ist für uns und was das Beste ist, was uns passieren kann. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, in uns, in so einer kritischen Situation, haben wir oft eine andere Tendenz, einen anderen Impuls, möglichst schnell aus der Situation raus, irgendeinen Weg zu finden, egal welchen. Und das kann dann schon der Weg sein, den Gott aber nicht vorgesehen hat. Und wenn wir aber den Willen Gottes erkennen, dann kann es sein, wir bleiben in der Situation, dann kann es sein, wir reagieren anders, als es unserem Instinkt entspricht. Aber das ist, weil wir wissen, was uns erwartet und weil wir wissen und glauben dürfen, dass das, was uns in der Situation gerade passiert und wenn wir in Christus bleiben, das Beste ist, was uns passieren kann. Leben als Christ bedeutet, sein tägliches Leben von der Ewigkeit her formen zu lassen. Leben als Christ bedeutet, sein tägliches Leben von der Ewigkeit her formen zu lassen. Und das bedeutet, dass das, was wir wissen, was wir jetzt schon sind, das hat Einfluss auf unsere Situation im Hier und Jetzt. Das ist nicht irgendwo weit weg, sondern das beeinflusst unser Handeln daher. Und in Hebräer 12, ganz am Anfang, kommt es so schön durch, wo wir uns Jesus anschauen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, da sind wir wieder, Blick auf Gott. Den Wegbereiter des Glaubens, der für uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, der hat diese Perspektive gehabt, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und Jesus hat genau diese Ewigkeitsperspektive gehabt. Er hat gewusst, welche Freude vor ihm liegt. Und das hat es ihm ermöglicht, durch die Kraft, die Gott ihm geschenkt hat, das zu ertragen. Und das kann das für uns auch bedeuten oder soll es auch für uns bedeuten. Und wenn wir auf Gott schauen, heißt es nicht, dass die Probleme weg sind. Das wäre ein falsches Evangelium. Das wäre falsch zu sagen, glaub nur an Gott und alles wird gut. Die Situation, dann werden keine schlechten Situationen, keine Krankheit, kein Leid, kein Druck, keine Anfechtung. Nein, es bedeutet ganz das Gegenteil, es wird mehr sein. Aber in dem dürfen wir Frieden haben. Und so wie wir in den Bildern am Anfang gesehen haben, kriegen wir durch das, dass wir auf Gott schauen, auf seine Wirklichkeit, eine andere Perspektive. Wir sehen zuerst eine Sache, wir sehen zuerst das Haus und die Frau, die darauf hinschaut, und dann gehen wir raus und sehen auf einmal, da ist ein Gesicht. Das ist ganz anders. Wir können die Situation anders beurteilen. Sie wird nicht mehr so aussichtslos, so ängstigend, so bedrohlich. Weisheit bedeutet, Gott und seine geistliche Realität vor Augen zu haben und entsprechend zu handeln. Gott, seine Wirklichkeit leben. Es ist die Frage, wie kommen wir zu dieser Weisheit? Und wir lesen in Vers 5, wenn jemand eine Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und er wird es ihm geben. So, das ist ja ziemlich einfach. Bitte, danke. Oder? Wir lesen dann aber weiter. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Wie also sollen wir bitten? Im Glauben, im Vertrauen. So, was bedeutet das jetzt wieder? Was heißt im Glauben? Und auch da hilft uns der Hebräerbrief weiter. In Kapitel 11, Vers 1 lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da haben wir es, die geistliche Realität. Ein Überzeugtsein von der geistlichen Realität. Und hier unterscheidet sich Wissen vom Glauben. Wir wissen so viel über Gott, aber glauben wir das auch wirklich? Wenn ich so zurückschaue, ich bin aufgewachsen da hier in der Gemeinde, habe schon von Anfang an viel von Gott und Jesus gehört und viel gewusst, aber immer dann, wenn ich was wirklich ergriffen habe, wenn ich was wirklich verstanden habe, wenn ich was wirklich geglaubt habe, dann hat sich in mir was verändert. Dann hat sich meine Haltung geändert, mein Verhalten geändert. Und genau in diesen Prüfungen, wo unser Glauben auf die Probe gestellt wird, da ist die Frage, können wir ohne Vorbehalte glauben, wer Gott ist und was er für uns bereithält. Der Simon hat in einer Predigt irgendwann einmal dieses Bild benutzt, einer Frucht, die man auspresst. Und erst wenn man sie zusammendrückt, sieht man oder schmeckt man, welcher Saft rauskommt. Ist er sauer? Ist er süß? Und wenn wir dann in so einer Situation stehen, dann kommen die Fragen, stimmt das überhaupt? Ist Gott wirklich gut? Hat er das Beste für mich im Sinn? Kann er überhaupt helfen? Warum passiert es mir? Und wie kann Gott das zulassen? Oder die Fragen kommen. Warum passiert es immer mir? Warum kann ich nicht einmal Ruhe haben? Weisheit bedeutet im Übrigen nicht, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Wer sind denn wir, dass wir auf alle Dinge, die Gott so zusammenwebt, eine Erklärung haben? Gott, der viel größer, viel höher ist, auch wie wir es gesungen haben, der Millionen, Milliarden von Fäden zusammenwebt. Und wir kennen nur einen Bruchteil davon. Wir kennen das ganze Bild nicht. Das heißt nicht, dass wir diese Fragen nicht haben dürfen. Entscheidend ist, wo wir mit diesen Fragen hingehen und wem wir in diesen Fragen vertrauen. So wie der Vater, der zu Jesus kommt mit seinem kranken Sohn und sagt, wenn du ihn heilen kannst, dann tu es. Und Jesus sagt, wenn ich kann. Und der Mann sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ihm ist bewusst, dass was in ihm ist, was Gott nicht voll vertraut. Aber er geht damit zu Gott selbst, er geht zu Jesus. Und wenn wir zu ihm kommen, dann schenkt er das Wollen und das Vollbringen. Wenn wir aber diese Fragen weiterarbeiten lassen, dann wird es gefährlich. Wenn wir diesen Fragen nichts entgegenzustellen haben oder ihnen nichts entgegenstellen, dann kommen die Zweifel und dann wird es gefährlich. Und dann lesen wir eben im Jakobus, so jemand ist gleich einer Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Und der soll nicht glauben, dass er was vom Herrn empfängt, weil er ist gespalten. Er ist unbeständig. Die Unbeständigkeit kommt zum Vorschein. Im Zweifel. Im Griechischen steht dort jemand, der zwei Seelen hat. Die eine Seele, die Gott schon glaubt irgendwie, ja? Aber die andere, die dann doch nicht an ihn glaubt. Die vielleicht dann sagt, na, ich muss dann doch noch was beitragen. Jesu Opfer am Kreuz, das ist nicht genug. Ich muss auch noch. Denkt an Petrus, wie er im Boot sitzt, Jesus kommt daher, am Wasser gehend, und Petrus sagt, Gott, lass mich zu dir kommen. Jesus sagt, ja komm, er steigt aus dem Boot, geht ein paar Schritte, schaut auf Jesus, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Der Sturm ist da und auf einmal schaut er auf den Sturm, auf die Wellen, und er beginnt zu zweifeln und er beginnt zu sinken. Und diese Zweifel sind wie feurige Pfeile. Die feurigen Pfeile, die der Teufel abschießt. Und denen sind wir auch schon einmal begegnet, nämlich im Epheserbrief, im 6. Kapitel, im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, wo Paulus schreibt, zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Und ich habe in der Vorbereitung ein bisschen über diese feurigen Pfeile nachgedacht. Die waren ja nicht so gedacht, dass der Pfeil selbst den Schaden anrichtet, sondern das Feuer, das er mit sich bringt, das sollte sich ausbreiten. Und das kann dann noch einen noch viel, viel schlimmeren Schaden anrichten. Und diese Pfeile konnte man abwehren durch den Schild. Dann war der Pfeil im Schild, ist er dort gesteckt. Das Feuer konnte sich nicht ausbreiten und die Sache war erledigt. Wenn aber der Pfeil irgendwo aufgefallen ist, wo Stroh gelegen ist oder wo was Brennbares war, dann hat sich das ausgebreitet. Oder einen Menschen getroffen hat, dann war da die Wunde, die der Pfeil hinterlassen hat, vielleicht nicht so das Problem, aber das Gewand hat begonnen zu brennen. Und es gibt noch was zu diesen Pfeilen zu sagen. Die werden aus einer Entfernung abgeschossen. Man sieht sie kommen. Man hat Zeit, diesen Schild des Glaubens hochzunehmen. Wir können nicht verhindern, dass diese Pfeile abgeschossen werden und geflogen kommen. Aber wir können uns darauf vorbereiten und wir können den Schild des Glaubens hochheben. Und so wie Luther gesagt hat, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und so wie man nicht böse Gedanken abwehren können, die auf einmal da sind, oder verhindern können, dass sie kommen, aber wir können verhindern, dass sie Wurzeln schlagen in unserem Herzen, in unserem Geist. Und das ist diese Zeit, wo wir diese Glaubenswahrheiten vor Augen haben sollen, wo wir die Wahrheiten über Gott und über die geistliche Realität parat haben, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Glaube ich das wirklich? Und eine dieser Glaubenswahrheiten werden wir uns dann auch noch im Abendmahl anschauen. Wer wir sind, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und so viele Glaubenswahrheiten gibt es, an denen wir uns festhalten können in diesen Situationen. Das bringt mich zur letzten Frage: Wann sollen wir bitten? Die Antwort erhalten wir in Vers 2. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, gut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal durch. In Prüfung, in Anfechtung, in Druck. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, die Geschwister, an die dieser Brief gerichtet war, die sind unter genau so einem Druck gestanden und am Verfolgungsdruck und am ganz essentiellen, lebensbedrohlichen Druck. Und da war also die Frage, wie verhalte ich mich? Sage ich Gott ab und habe damit wieder ein einfaches Leben? Mache ich Kompromisse oder bleibe ich in dem? Auch auf die Gefahr hin, dass es mich vielleicht das Leben kostet. Und natürlich ist es immer gescheit und immer sinnvoll und immer gut, um Weisheit zu bitten. Aber in diesen schwierigen Zeiten, da ist es ganz essentiell. Und da ist noch eine Sache wichtig, die wir in Vers 5 lesen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, da steckt drinnen, dass mir bewusst ist, dass ich Weisheit brauche. Und dass ich mir bewusst mache, dass ich nicht Gott bin, dass ich nicht alles verstanden habe, sondern dass er Gott ist und ich ihm vertraue. In den Fragen des Alltags ist es oft einmal nicht so, kommt es nicht so durch, aber in diesen essentiellen Dingen dann schon. Und da lesen wir ja auch in Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir uns bewusst machen, wer Gott ist, ehrfürchtig vor ihm stehen, ist es der Anfang der Weisheit. Wenn wir erkennen, dass wir ohnmächtig sind, wenn wir erkennen, dass wir schwach sind, dann wird Gott mächtig. Und deswegen will ich euch einladen, demütig vor Gott zu kommen, ihm zu bekennen, eure Ohnmacht in der Schwachheit und ihm zu vertrauen, voll und ganz euer Leben anzuvertrauen. Dann stellt sich noch die Frage, warum? Warum können wir Gott vertrauen? Warum ist er vertrauenswürdig? Auch darüber könnte man ewig predigen. Weil er seinen Sohn gesandt hat, weil er seinen Sohn alles gegeben hat, um dich freizukaufen, um dich zu gewinnen, damit du leben kannst. Deshalb ist er vertrauenswürdig. Vielleicht bist du gerade in so einer Prüfung, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du keinen Ausweg siehst, wo du vielleicht mit irgendeinem Ausweg liebäugelst, wo du aber weißt, das ist vielleicht nicht Gottes Wille, wo du vielleicht auch keinen Ausweg erkennen kannst. Bitt mir Gott um Weisheit. Bet mir füreinander. Dreht mir da füreinander ein im Gebet. Nehmen wir uns jetzt eine Zeit der Stille, wo jeder Einzelne, wo du vor Gott treten kannst, vor diesem souveränen, großen Gott, dem Herrn der Geschichte, und ihm sagen kannst, wie es da geht. Ihm bekennen kannst, Herr, ich schaff's nicht. Gib mir die Kraft. Wir werden dann singen, er ist mächtig, mich zu formen, herrlich, nach seinem Plan. Amen.